Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parsud.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 8. Juli 2021, gleich dem 17. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Kinder in Jemen, Opfer politischer Absprachen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Als Gastgeber innerafghanischer Gespräche erklärt sich Iran bereit, seinen Nachbarn bei der Wiederherstellung des Friedens zu helfen. Iran. Bau der Silicide-Brennstoffplatte dient friedlichen Zwecken. Raisi. Wirtschaftliche Interaktionen und kollektive Sicherheit sind Prioritäten Irans und Indiens. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Als Gastgeber innerafghanischer Gespräche erklärt sich Iran bereit, seinem Nachbarn bei der Wiederherstellung des Friedens zu helfen. Während Teheran eine Runde innerafghanischer Gespräche ausrichtet, erklärte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif den Vertretern der Kabuler Regierung und der Taliban-Gruppe, dass die Islamische Republik bereit sei, dem Nachbarland bei der Lösung seiner Konflikte und bei der Erlangung eines dauerhaften Friedens zu helfen. In einem Tweet am Mittwochmorgen gab Seyed Rasul Mousavi, der Leiter der Südasienabteilung im iranischen Außenministerium, bekannt, dass Iran 4 Delegationen empfängt, darunter Vertreter der afghanischen Regierung und des afghanischen Parlaments, der Taliban-Gruppe und prominente Persönlichkeiten, die das republikanische System im kriegszerstörten Land unterstützen. In seiner Ansprache zu Beginn der Gespräche wies Zarif auf das Scheitern der USA bei der Friedenssicherung in Afghanistan hin und sagte, die mehr als 2 Jahrzehnte lange Präsenz des US-Militärs auf afghanischem Boden habe weitreichende Zerstörungen herbeigeführt. Die Vereinigten Staaten haben in Afghanistan versagt und ihre Präsenz im Land seit mehr als 2 Jahrzehnten hat in Afghanistan großen Schaden angerichtet, sagte Zarif. Heute müssen die Menschen und politischen Führer Afghanistans schwierige Entscheidungen für die Zukunft ihres Landes treffen. Er warnte vor den schlimmen Folgen der anhaltenden Streitigkeiten in Afghanistan und sagte, die Rückkehr an den innerafghanischen Verhandlungstisch mit dem Bekenntnis zu politischen Lösungen sei die beste Option für die Führer und politischen Bewegungen des Landes. Zarif sagte, die Islamische Republik Iran sei bereit, den Prozess der Gespräche zwischen den afghanischen Fraktionen voranzutreiben, um die Konflikte und Krisen in diesem Land zu lösen. Iran. Bau der Silicide-Brennstoffplatte dient friedlichen Zwecken. Das iranische Außenministerium hat auf die gemeinsame Erklärung der Außenminister Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands über den Bau der ersten Silicide-Brennstoffplatte in Iran reagiert. Die Produktion von Uranmetall mit einer Anreicherung von 20% diene friedlichen Zwecken für den Einsatz im Teheraner Reaktor, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Mittwochnachmittag in Teheran. Darüber sei die internationale Atomenergiebehörde informiert worden, teilte der Sprecher des iranischen Außenministeriums mit. Im Gegensatz zu Behauptungen dieser Länder werde dieses Produkt in den friedlichen, medizinischen und humanitären Bereichen verwendet und seine Herstellung widerspreche nicht den Konventionen zur Nichtverbreitung von Nuklearwaffen und den Schutzverpflichtungen Irans, fügte Khatibzadeh hinzu. Diese Länder bezeichnen die Maßnahmen Irans als Verstoß gegen die Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA, während sie sich diesem Abkommen nur in Worten verpflichtet haben und unter dem Druck Washingtons die illegalen US-Sanktionen verfolgen, erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Khatibzadeh erklärte zudem die Bereitschaft Irans, seine Vergeltungsmaßnahmen auszusetzen und die Umsetzung seiner JCPOA-Verpflichtungen wieder aufzunehmen, sobald die repressiven Sanktionen gegen Teheran aufgehoben werden. Niemand sollte erwarten, dass Iran einseitig seine Verpflichtungen aus dem JCPOA umsetzt, während das Land unter einem durch die US-Sanktionen verursachten starken Druck stehe, hieß es weiter. Raisi: Wirtschaftliche Interaktionen und kollektive Sicherheit sind Prioritäten Irans und Indiens. Der neu gewählte iranische Präsident ist am Mittwochnachmittag in Teheran mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar zusammengetroffen. Die Herstellung einer kollektiven Sicherheit mit der Zusammenarbeit der regionalen Länder, darunter Irans und Indiens, zweier wichtiger regionaler Akteure, sowie umfangreiche wirtschaftliche Interaktionen seien zwei bedeutende Prioritäten beider Länder, sagte der neu gewählte iranische Präsident. Die Stabilität und Standhaftigkeit der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, hänge nur von der Regulierung der Beziehungen nach den Kriterien der Interessen von Neu-Delhi und Teheran ab, erklärte Raisi bei diesem Treffen. Mit Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan betonte Raisi ferner, die Islamische Republik Iran unterstütze Stabilität, Sicherheit und Frieden in Afghanistan. Der indische Außenminister übergab bei der Zusammenkunft dem neu gewählten iranischen Präsidenten eine schriftliche Botschaft von Präsident Narendra Modi. Für Iran und Indien als zwei sehr enge regionale Partner ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie gegen die verschiedenen Herausforderungen zusammenarbeiten, sagte Jaishankar. Der indische Außenminister sah die Lage in Afghanistan als schlimm an und forderte die Nachbarländer auf, zur Lösung der Probleme in diesem Land miteinander zusammenzuarbeiten. Jaishankar lud außerdem Raisi zur Reise nach Indien ein und sagte, der indische Präsident versicherte in seiner Botschaft den Ausbau der starken Beziehungen zwischen Teheran und Neu-Delhi. Afghanische Frauen gehen mit Waffen auf die Straße, um gegen Taliban zu protestieren. Bewaffnete afghanische Frauen sind im Norden und im Zentrum Afghanistans auf die Straße gegangen, um gegen die Taliban zu protestieren, während die militante Gruppe weiterkämpft, um mehr Territorium im vom Krieg verwüsteten Land zu überfallen. Bilder von hunderten Frauen mit Sturmgewehren, die ihre Waffen schwenkten und Anti-Taliban-Slogans in der zentralen Provinz Khor skandierten, wo eine der größten Demonstrationen stattfand, gingen am Donnerstag in den sozialen Medien viral. Es gab einige Frauen, die nur symbolisch die Sicherheitskräfte inspirieren wollten, aber viele andere waren bereit, auf die Schlachtfelder zu gehen, sagte Halima Parastish, eine Organisatorin der Proteste in Ruhr. Das schließt mich und einige andere Frauen ein, und ich habe dem Gouverneur von ungefähr einem Monat gesagt, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die öffentlichen Demonstrationen kommen zu einer Zeit, in der die Taliban-Kämpfer vor Ort verrücken und Bezirke vor allem im Norden Afghanistans erobern. Die Taliban haben nach Angaben der Bewohner dieser Gebiete bereits die Bildung und die Bewegungsfreiheit von Frauen in den von ihnen kontrollierten Gebieten eingeschränkt. Die Proteste der bewaffneten Frauen waren daher eine nachdrückliche Demonstration des Trotzes. Keine Frau will kämpfen. Ich möchte mich nur weiterbilden und mich von der Gewalt fernhalten. Aber die Bedingungen haben mich und andere Frauen dazu gebracht, uns zu erheben, sagte eine Journalistin Anfang 20 aus der nördlichen Provinz Jozjan laut The Guardian, der ihren Namen nicht erwähnte. Es ist selten, aber nicht beispiellos, dass afghanische Frauen zu den Waffen greifen, insbesondere in etwas weniger konservativen Teilen des Landes. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zeit in großer Zahl an die Front gehen werden, sowohl aufgrund des sozialen Konservatismus als auch aufgrund mangelnder Ausbildung. UN aufgefordert, gegen systematische Verbrechen Israels gegen Journalisten vorzugehen. Die internationale Journalistenvereinigung IFJ beklagt die systematischen Angriffe des israelischen Militärs auf Journalisten, die in den besetzten palästinensischen Gebieten arbeiten, und fordert die Vereinten Nationen auf, geeignete Maßnahmen gegen die Verbrechen des Regimes von Tel Aviv gegen die Medienfreiheit zu ergreifen. Vor der 47. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf per Videolink betonte Jennifer Robinson, Rechtsberaterin der IFJ und ihres Mitglieds des palästinensischen Journalisten-Syndikats PJS, dass das israelische Militär absichtlich auf Medienarbeiter und ihre Einrichtungen in Palästina zielt. Seit 2000 wurden mehr als 46 Journalisten getötet und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen. Das Abzielen auf Journalisten wird weiterhin ungestraft fortgesetzt, sagte sie. Robinson fügte hinzu, dass israelische Streitkräfte im vergangenen Monat das 11-stöckige Al-Jala-Gebäude bombardiert hatten, in dem internationale Medienbüros, darunter das Büro der Nachrichtenagentur Associated Press und des Fernsehnachrichtensenders Al Jazeera im Gazastreifen untergebracht waren. Sie forderte die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für Meinungsfreiheit, Irene Khan, auf, der im Dezember letzten Jahres eingerichteten Beschwerde der IFJ Folge zu leisten. Die Klage, die im Namen von 4 Opfern eingereicht wurde, die als Ahmed Abu Hussein, Yasser Murtaja, Moaz Armane und Nedal Eshtayet identifiziert wurden, beschreibt die systematischen Angriffe israelischer Truppen auf Journalisten. Das Quartett wurde von israelischen Scharfschützen entweder getötet oder verstümmelt, während es über Demonstrationen in der Nähe des Grenzzauns zwischen dem blockierten Gazastreifen und den von Israel besetzten Gebieten berichtete. Alle trugen zum Zeitpunkt der Erschießung Westen mit dem Aufdruck Press. Die internationale Gemeinschaft und der UN-Menschenrechtsrat sind auf genaue und unparteiische Berichterstattung von Journalisten vor Ort angewiesen. Der gezielte Angriff auf Journalisten und Medienorganisationen in Palästina verhindert diese notwendige Berichterstattung. Diese Angriffe müssen aufhören und die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Robinson. Saudische Rolle in 11.9. im Rampenlicht. Opferfamilien fordern Antworten. Der Druck auf die Gerichte wächst, da die Familien der Opfer des 11. September Antworten auf die Rolle der saudischen Regierung bei den Terroranschlägen auf US-Boden verlangen. Unter den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump genoss die saudische Monarchie das Privileg, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, was einige US-Gesetzgeber in einem Brief an Präsident Joe Biden im Mai angeprangert haben. Die USA erkannten die saudische Rolle erstmals im Jahr 2012 an, als das FBI im Rahmen seiner Ermittlungen zur Operation Encore eine Mitteilung veröffentlichte. Seitdem haben zahlreiche Berichte auf eine saudische Beteiligung hingewiesen, darunter Dokumente, die von der 11.9. Kommission veröffentlicht wurden, die offiziell als US-amerikanische Nationalkommission für Terroranschläge auf die Vereinigten Staaten bekannt ist. Riad hat die Beteiligung an den Anschlägen bestritten, bei denen fast 3.000 Menschen getötet und mehr als 6.000 weitere verletzt wurden. Den Angehörigen derjenigen, die am 11. September 2001 getötet wurden oder an Krankheiten litten, die durch Giftstoffe am Einschlagsort ausgelöst wurden, geht die Geduld aus, während ihre Suche nach der Wahrheit fortdauert. Die Familien und ihre Anwälte fordern nicht nur eine Entschädigung, sondern erwarten auch, dass Saudi-Arabien Verantwortung übernimmt und seine Terrorkampagnen beendet. Viele Experten sind der Ansicht, dass Washington sich weigert, die saudische Rolle zu beleuchten, weil der 11. September ein Werk von Insidern war und von der Bush-Administration choreografiert wurde. Die USA nutzten die Anschläge als Vorwand, um 2 tödliche Kriege gegen Afghanistan bzw. den Irak zu beginnen, deren Auswirkungen bis heute die Region beeinträchtigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23 Grad, Mashhad 30 Grad, Isfahan 33 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran.
Deswegen ewiges Wunder. Wasser ist ein vitales Element für alle Lebewesen. In der islamischen Kultur ist es Wahrzeichen des Lebens, Mittel zur Reinigung, öffentliches Eigentum und das beste Getränk. Das arabische Wort Ma für Wasser kommt 59 Mal im Koran vor. Und immer wieder wird Wasser als Ursprung des Lebens vorgestellt, wie im Vers 30 der Sure 21. Da haben wir aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Der Koran macht über das Salz- und Süßwasser eine Aussage, welche die Wissenschaftler verwundert hat. In dem Vers 53 der Sure 25 heißt es nämlich: Und er ist es, der den beiden Meeren freien Lauf lässt. Das eine ist süß und erfrischend, das andere salzig und auf der Zunge brennend. Und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. Es steht einiges über die Meere im Koran, was die Menschheit erst Jahrhunderte später festgestellt hat. In dem Vers 61 der Sure 27 wird darauf hingewiesen, dass die Schranke zwischen dem Süß- und Salzwasser ein Zeichen für die Macht Gottes ist. Und es heißt dort: Oder ist es besser, wer die Erde zu einem festen Grund gemacht und Flüsse durch sie gemacht und fest gegründete Berge auf ihr gemacht und zwischen den beiden Meeren eine Schranke gemacht hat? Gibt es denn einen anderen Gott neben Allah? Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Und im Vers 12 der Sure 35 steht: Nicht gleich sind die beiden Meere. Dies ist süß, erfrischend und angenehm zu trinken. Jenes ist salzig und auf der Zunge brennend. Und aus allen beiden esst ihr frisches Fleisch und holt Schmuck heraus, den ihr anlegt. Und du siehst die Schiffe, wie sie es durchflügen, damit ihr nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget. Mit Weiterentwicklung der Wissenschaft hat man festgestellt, dass sich tatsächlich an den Küsten das Süßwasser nicht mit dem Salzwasser vermischt, denn das spezifische Gewicht des Süßwassers beträgt weniger als das des Salzwassers. So kommt es, dass das Süßwasser über dem Salzwasser liegt und beide durch eine gemeinsame Grenze voneinander getrennt bleiben. In der Nähe der Küsten sind die meisten Meereslebewesen zu finden. Dieses Gebiet reicht bis zu einer Tiefe von 200 Meter und erhält Sonnenlicht. Algen, Weichtiere und Fische können sich in diesem Lebensraum gut entfalten und liefern den Menschen wichtige Nahrungsressourcen, und die Sedimente sind unterschiedlicher Beschaffenheit, ebenso wie der Metallgehalt im Wasser verschieden ist. Es gibt verschiedene Beispiele für Meere mit Salzwasser, die verschiedene Beschaffenheit haben und sich nicht miteinander vermengen. Zum Beispiel das Rote Meer und der Indische Ozean. Der Salzgehalt des Roten Meeres ist größer als der des Indischen Ozeans und das Wasser ist wärmer. Sie werden durch Wassermassen voneinander getrennt, die Durchschnittswerte der Beschaffenheit der beiden Meere aufweisen. In Wahrheit bestehen die Ozeane aus mehreren Meeren mit unterschiedlicher Temperatur und Zusammensetzung und Lebensbedingungen, und es gibt eine unsichtbare Grenze zwischen ihnen, die eine Vermischung ihres Wassers verhindert. Im 20. Jahrhundert hat man anhand von Satellitenbildern dieses Phänomen erkannt. Die Ozeanologen haben den Farbunterschied zwischen den Ozeanen beobachtet und untersucht und dabei festgestellt, dass die Ozeane in Wahrheit aus mehreren miteinander verbundenen Meeren bestehen und keines dieser Teilmeere über seine jeweilige Grenze hinausgeht und sich mit den anderen vermischt. Es existiert nämlich eine physikalische Kraft namens Oberflächenspannung, die verhindert, dass zwei Meeresteile mit verschiedenen Eigenschaften sich vermengen. Diese Oberflächenspannung, die bei Wassermengen mit unterschiedlicher Dichte entsteht, fungiert wie eine dünne Wand zwischen den Meeren und verhindert ihre Vermischung auch bei hohem Wellengang und trotz starker Strömungen. Der französische Wissenschaftler Dr. Maurice Boucaye sagt, keiner der Verse im Koran über die Meere deckt sich mit den Ansichten, Legenden und dem Aberglauben zur Zeit der Offenbarung des Korans. Die Verse im Koran, in denen es um die Ozeane und Meere geht, regen zum Nachdenken an und sind Zeichen für die göttliche Macht. Heute weiß man, dass sich das Salzwasser der Meere nicht sofort mit dem Süßwasser der großen Flüsse vermischt. Einige denken, dass der Koran hiermit auf den Euphrat und Tigris hinweist, aber sehr große Flüsse wie der Mississippi und der Yangtze besitzen ebenso diese Eigenschaft. Diese Verse zählen nicht nur zu den nicht nachahmbaren Wundern, sondern machen die Menschheit auch auf den Nutzen von Süß- und Salzwasser aufmerksam, wie die Korallen und Perlen und weitere wertvolle Dinge, die als Schmuck dienen können. Diese Verse fordern den Leser zum Nachdenken auf. Die Verse, die auf die Trennung der Meere hinweisen, enthalten noch mehr tieferes Wissen. Korankommentatoren haben sie auch auf andere Weise gedeutet. Sie sagen, Gott hat das Süßwasser und Salzwasser einander näher gebracht, aber beide nicht miteinander vermischt. Und dies ist ein Sinnbild für den Unterschied zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Obwohl Gläubige und Ungläubige zusammen auf der Erde leben, stehen sie nicht auf einer Stufe. Der Gläubige wird im Koran mit köstlichem Wasser und der Ungläubige mit Salzwasser verglichen, denn sie sind sich hinsichtlich des inneren Wachstums nicht gleich, auch wenn ihr Leben sich in vielen Punkten ähneln mag. Der Gläubige besitzt ein edles Wesen und wird deshalb ewiges Glück erreichen. Aber der Ungläubige hat sich von der wahren, gottgegebenen Natur des Menschen abgewandt. Er betritt den Irrweg und nimmt einen schlimmen Ausgang. Wie Salz und das Süßwasser haben Gläubige und Ungläubige vieles gemeinsam, aber ihre Lebensziele gehen weit auseinander. Gott, der Höchsterhabene, vergleicht die Taten der Ungläubigen mit der Fata Morgana. In der Sure 24, Vers 39 spricht er: Die Werke derjenigen aber, die ungläubig sind, sind wie eine Luftspiegelung in einer Ebene, die der Durstige für Wasser hält. Wenn er dann dorthin kommt, findet er, dass es nichts ist, aber er findet Allah da, der ihm dann seine Abrechnung in vollem Maß zukommen lässt. Allah ist schnell im Abrechnen. Ein düsterner Wüstenwanderer hält eine Fata Morgana für Wasser, aber wenn er an der Stelle angelangt, wo er Wasser vermutet hat, findet er nichts vor. Die Ungläubigen, die nicht das Licht des Glaubens nutzen, bringen in einer großen Dunkelheit zu. Die Sure Nur vergleicht die Finsternis, in der sich die Ungläubigen befinden, mit dem Dunkel tief unten im Ozean. Tief unten in den Ozeanen ist es stockfinster. Etwa 3-30% des Sonnenlichtes werden von der Meeresoberfläche reflektiert und in einer Tiefe von 200 Meter sind alle Farben des Lichtspektrums bis auf das Blau absorbiert worden. Genauer gesagt heißt es in dem Vers 40 dieser Sure 24 über die Ungläubigen: Oder sie sind wie Finsternisse in einem abgrundtiefen Meer, das von Wogen überdeckt ist, über denen nochmals Wogen sind, über denen wiederum Wolken sind. Finsternisse, eine über der anderen. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann er sie kaum sehen. Und wem Allah kein Licht schafft, für den gibt es kein Licht. Die Erwähnung von zwei Arten von Wogen in den Meeren hat Denker und Wissenschaftler verwundert. Tatsächlich hat man dank moderner Technologie und moderner Tiefseeschiffe festgestellt, dass im Ozean zwei Arten von Wogen entstehen, und zwar wegen der unterschiedlichen Konzentration der unteren Wassermassen im Vergleich zu den Wassermassen an der Oberfläche. Die Wogen der unteren Teile der Ozeane sind wegen der Dunkelheit nicht sichtbar. Es ist so, als ob die unteren und oberen Wogen übereinander geschichtet wären. Der Ozeanologe Professor Dugaru hatte immer gemeint, durch den Fortschritt der Wissenschaft wäre die Religion entbehrlich geworden. Aber als er den obigen Vers in der Sure Nur hörte, in dem über die Existenz von Wogen in der Tiefe des Ozeans die Rede war, stellte er fest, dass dies nicht aus dem Munde eines Menschen stammen kann und ein Beweis für die Unnachahmbarkeit des Islams ist. In der Tat sollte man sich fragen, konnte ein Mensch, der vor mehr als 1400 Jahren in der dürren Wüstenlandschaft der arabischen Halbinsel lebte, von Wogen in der Tiefe der Ozeane sprechen, ohne von Gott Wissen darüber erhalten zu haben? Muss man in diesem Moment nicht den Koran bewundern und über den folgenden schönen Vers 190 in der Sure 3 nachdenken? In diesem Vers heißt es: In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich deutliche Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. که بی تو بنویسم عشق پرواز، با صدای ساز خسته تر کنم گلوی آواز. من و تو گرچه اسیریم، حیف از قصه بمیریم، بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم. جای پر زدن آسمونه، قصه مرگ و جدایی تو کتاب و جا میمونه. نگو عمرمون تموم شد، نگو دیگه همدمی نیست، بیا فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست. عشق پاک تو نگهدار، واسه غسل تن پرواز زنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
تو با جا میمونه، نگو عمره
بعد از این دیگه غمی نیست، بیا فردا رو بسازی، این که فرصت کمی نیست، عشق پاک تو نگه دار، واسه غسل تن پرواز زنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Kinder in Jemen, Opfer politischer Absprachen. Weiterhin guten Empfang. Eine Mitteilung der UNO fügte kürzlich den Unterdrückten im Jemen eine neue Wunde zu. Nach wie vor gehen Bilder von der Bombardierung von jemenitischen Frauen und Kindern seitens saudi-arabischer Kriegsflugzeuge um die Welt und seit Jahren dokumentieren Videofilme das schreckliche Sterben unter den jemenitischen Kindern und die Folgen der gegen Jemen praktizierten Blockade. Obwohl in beiden Fällen die Saudis die Urheber sind, hat nun die UNO am 21. Juni 2021 die jemenitische Ansarullah auf die Liste derjenigen Gruppen gestellt, die die Rechte von Kindern verletzen. Der Name Saudi-Arabiens wurde jedoch aus der schwarzen Liste der Länder, die am schlimmsten die Rechte der Kinder in militärischen Konfliktgebieten verletzen, gestrichen, ebenso wie die Namen der Staaten der von ihm angeführten anti-jemenitischen Kriegskoalition. Dies hat international eine Welle scharfer Kritik an der UNO ausgelöst. Der Gesundheits- und Bevölkerungsminister Jemens, Taha Mutawakkil, sagte, dass die saudisch angeführte Kriegskoalition inzwischen mehr als 3000 jemenitische Kinder getötet hat. Mehr als 4000 Kinder in diesem Land wurden durch sie verwundet oder bis ans Lebensende gelähmt. Die UNICEF habe außerdem ihre Unterstützung für mehr als 400.000 Kinder im Jemen, die unter Unterernährung leiden, und für 80.000 von ihnen, denen der Tod droht, eingestellt. Mutawakkil erklärte weiter, eine große Zahl von Kindern in Sada im Norden des Landes sind im Gefolge der Angriffe der Koalition der Saudis genetisch gestört. Für einen Teil der Kinder in Sada fehlt es an der notwendigen medizinischen Behandlungsausrüstung. Internationale Organe würden den Tod dieser Kinder verursachen, weil sie das Eintreffen dieser Ausrüstung in Sada verhindern. Er sagte, dass Hunderte von jemenitischen Kindern ihr Leben verloren haben, weil die UNO nicht ihrer Pflicht nachgekommen ist. Als am 20. November 1989 die UNO-Vollversammlung die Erklärung zur der Wahrung der Rechte der Kinder verabschiedete, haben viele Staaten nacheinander dieses Abkommen unterzeichnet. Damals dachte man, dass Staaten und Völker mit den ausreichenden Mitteln und Kenntnissen sich für die Unterstützung des Lebens von Kindern und zur Beseitigung ihrer zahlreichen Leiden und für die Kinderrechte und eine bessere Entfaltung ihrer Fähigkeiten einsetzen werden und man weniger Zeuge der Tränen und Seufzer von Kindern sein werde, die Opfer von Gewalt, Ausnutzung und Übergriffen von Mächten sind, die nach Vorherrschaft streben. Die UN-Kinderrechtskonvention bot eine neue Chance, um für die Anerkennung der Rechte der Kinder und ihrer Gesundheit zu sorgen. Aber heute, im dritten Jahrtausend, ist es eine Schande, dass es noch immer so viele Kinder gibt, die unter Hunger leiden, verletzt werden, medizinisch nicht behandelt werden und keine Schule besuchen können. Während auf der einen Seite riesige Summen für die Herstellung von allen möglichen Waffen ausgegeben werden, verlieren zahlreiche Kinder infolge von Hunger, Unterernährung, vermeidbaren Krankheiten, Benachteiligung und Ungerechtigkeit ihr Leben. Und es gibt viele Kinder, die nicht in die Schule gehen, sondern auf dem Lande oder in einer Werkstatt oder als Straßenhändler arbeiten. Viele Kinder werden zudem sexuell missbraucht und am meisten gefährdet sind die Kinder in Kriegsgebieten. Ihr Leid ist am größten. Dabei heißt es doch immer, dass Kinder unschuldig sind und schnell Schaden nehmen, dass sie Unterstützung brauchen und zugleich aktiv und voller Hoffnung sind, dass sie eine schöne Kindheit haben, spielen und Freundschaft schließen sollen, dass ihnen eine angemessene Zukunft bereitet werden muss und ihre körperliche und seelische Gesundheit noch wichtiger ist als die aller anderen Bevölkerungsgruppen. Aber die politischen Absprachen zwischen den internationalen Organen scheinen diese Forderungen zu leeren Floskeln zu machen. Wir erinnern uns noch gut daran, dass die UNO am 2. Juni 2016 nach Veröffentlichung eines Berichtes die Militärkoalition, die Saudi-Arabien mit seinen Verbündeten gegen Jemen geschlossen hatte, wegen dem Massaker unter den jemenitischen Kindern, auf die schwarze Liste der Länder, welche die Rechte der Kinder verletzen, gestellt hat und bekannt gab, dass die saudisch angeführte Koalition zu 60% für den Tod von Kindern im Jemen verantwortlich ist. Aber dieser Protestschritt der UNO gegen die Verbrechen dieser Koalition hielt nicht lange. Denn im Gefolge der Drohungen Saudi-Arabiens nahm der damalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon eine Woche später am 9. Juni dieses Regimes wieder aus der Liste. Die Saudis hatten nämlich Ban Ki-moon gedroht, ihren Finanzbeitrag an die UNO nicht mehr zu zahlen, falls er nicht den Namen Riads aus dieser Liste streicht. Derzeit schrieb eines der jemenitischen Kinder einen Brief an den UN-Generalsekretär. In diesem stand: Wenn ich groß geworden bin und mit dem Studium fertig bin, werde ich der UN-Generalsekretär werden und Saudi-Arabien verurteilen, denn es hat meinen Freund Ahmad, der in der Schule neben mir saß, umgebracht. Wenn sie mir drohen, werde ich keine Angst haben. Denn dann bin ich erwachsen geworden. Ich schreibe nicht, wie ich heiße, denn dann wird Saudi-Arabien mich umbringen und ich möchte nicht getötet werden. Und heute haben Tausende von jemenitischen Kindern auf dem Sabi'in-Platz in Sana'a dagegen protestiert, dass der Ansarullah von der UNO zu denen auf die schwarze Liste gestellt wurde, die die Rechte der Kinder massiv verletzen. In einer Erklärung heißt es: Wir wissen sehr wohl, wer ein Mörder ist und wer uns umzingelt und hungern lässt. Der Generalsekretär ist der Hauptkomplize derer, die an unserem Leid schuld sind. Wir sind heute nicht nur Zeugen eines großen Massakers unter den Kindern im Jemen, sondern auch Zeuge, dass ihre Rechte weitgehend und sogar auf internationaler Ebene verletzt werden. Jemen ist wie Palästina zum Opferaltar für Kinder geworden. Die Verpflichtungen der Staaten und die Rolle internationaler Konventionen sowie die Vereinbarungen der menschenfreundlichen Organisationen hinsichtlich der Verteidigung der Rechte der Kinder müssen endlich Beachtung finden. Aber diese Rolle wird leider wegen den verlockenden Öldollars seitens internationaler Gremien missachtet. Es lässt sich sagen, dass die Bevölkerung in Jemen nicht nur Opfer der Saudis sind. Viele Kinder sind Opfer des Schweigens und der Passivität von Regierungen, die behaupten, sich für die Freiheit und die Menschenliebe einzusetzen, aber wegen ihres eigenen Interesses die Augen vor der Verbrechen der Saudis schließen. Was in Wahrheit die Saudis ihre Verbrechen in Jemen fortsetzen lässt und dazu führt, dass der Ruf der Unterdrückten übertont wird, ist das leichtfertige Verhalten der Verantwortungsträger in der UNO gegenüber diesem Regime. Riad fühlt sich zur Fortsetzung seiner Verbrechen in Jemen dadurch angespornt, dass der UN-Generalsekretär die Ansarullah von Jemen auf die Liste der Verletzer der Rechte der Kinder gestellt hat. Antonio Guterres hat noch im Juni 2019 vor dem Sicherheitsrat verkündet, dass die Hälfte der Zivilisten in Jemen, die während der Angriffe der Saudis sterben, Kinder sind. Zehntausende Kinder in Jemen sind durch Verlust eines oder beider Elternteile verwaist, Tausende müssten zur medizinischen Behandlung ins Ausland gesandt werden, was jedoch nicht möglich ist. Hunderttausende Kinder in Jemen können nicht mehr weiterlernen, weil die Saudis ihre Schule bombardiert und zerstört haben. Sie mussten ihre Häuser und Heimatstadt verlassen und leben in Lagern. UN-Einrichtungen wie die Weltgesundheitsorganisation und die UNICEF haben in einer gemeinsamen Erklärung davor gewarnt, dass die Hälfte der Kinder unter 5 Jahren im Jemen im Jahre 2021 unter Unterernährung leidet. Außerdem droht wegen Fortsetzung der Angriffe auf Jemen der Bevölkerung Hungersnot und eine menschliche Tragödie, wie sie es selbst im vergangenen Jahrhundert nicht gegeben hat. Trotz alledem hat die UNO nun dem saudi-arabischen Regime bei seinen Verbrechen den Rücken gestärkt und dank dieser Unterstützung kann dieses Regime noch Schlimmeres begehen, ohne Furcht davor, von den internationalen Gremien zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das brüchige Vorgehen der UNO gegenüber den eigentlichen Verletzern der Rechte der Kinder und die politischen Absprachen zwischen dem zionistischen Regime und Saudi-Arabien zeigen, dass die Neutralität der UNO nicht gewährleistet ist, und die internationalen Einrichtungen sich, unterstützt vom Westen, selber zu den Verletzern der Kinderrechte reihen. Dieser Beitrag sollte dazu dienen, an die Leiden der Kinder zu erinnern, die Nächte unter Kanonenkugeln und Granatgeschossen verbringen und am Tag in den Ziegelsteinhaufen spielen, die von ihren zerstörten Häusern und Wohnungen zurückgeblieben sind. Es sind Kinder, für die sauberes Wasser, Essen und Medizin wie ein kostbares Geschenk anmuten. Diese Kinder hoffen trotz alledem, dass sie dank des Kampfes gegen die Aggressoren mit Hilfe Gottes ihre verloren gegangenen Rechte einmal wieder wahrnehmen könnten. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.